Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, auch an euch zu Hause. Schön, dass wir wieder heute gemeinsam in das Wort Gottes hineinschauen können, um dort eben uns inspirieren zu lassen, uns ermutigen, aber auch herausfordern zu lassen. Edut hat schon gesagt, dass wir letzte Woche eine neue Predigtreihe begonnen haben, Geschichten des Glaubens. So lautet sie. Und wir gehen durch das 11. Kapitel des Hebräerbriefes. Geschichten des Glaubens sind Zeugnisse über Gottesbegegnungen, über Menschen, die Gott begegnen. Denn biblischer Glaube hat in der Regel Gott als persönliches Gegenüber. So ist Glauben kein technischer Begriff, sondern Glauben ist zunächst einmal ein Beziehungsbegriff. Und Gott ist es ja auch letztlich, der Glauben in unserem Leben erst möglich macht. So sind Geschichten des Glaubens spannend, ermutigend, glaubensstärkend. Spiegeln sie doch aus der Sicht von uns Menschen das Wirken des lebendigen Gottes. Und laden uns ein, sich auf diesen Glauben, an diesen Gott selber einzulassen. Von daher ermutige ich auch immer wieder, wenn man so zusammenkommt und sich vielleicht mal einlädt, um sich besser kennenzulernen, auch im Gemeindekontext, dass man sich gegenseitig die eigene Geschichte des Glaubens erzählt, wie Gott in unser Leben hineingewirkt, hineingesprochen hat und wie wir reagiert haben, wie er uns erlöst hat von unserer Schuld. Und natürlich all die anderen Dinge, die wir mit ihm in unserem Leben als Kinder Gottes erleben. So möge Gott auch dies schenken, wenn wir diese Geschichten des Glaubens aus dem Hebräerbrief Kapitel 11 betrachten, dass wir ermutigt werden, gestärkt werden in unserem Glauben. Heute steht der Glaube Abrahams im Mittelpunkt, beziehungsweise Gottes Wirken in seinem Leben. Abraham, ich habe es mal formuliert, loslassen im Gottvertrauen. Wir werden gleich noch sehen, Abraham musste eine ganze Menge loslassen. Und vielleicht ist dir das ja auch schon so ergangen, da wo du dich auf Gott eingelassen hast, wo er in dein Leben hineingesprochen hat, hat das nicht sofort erstmal mit Zugewinn zu tun gehabt. Natürlich schon vom biblischen Verständnis her, aber es hat auch eine Menge mit Loslassen zu tun. Wir kommen da im weiteren Verlauf der Predigt noch zu sprechen. Und der Text, den wir uns heute anschauen werden, ist ein zweigeteilter in Hebräer 11, die Verse 8 bis 12 zunächst einmal und die Verse 17 bis 22. Und ich lese den Text einmal vor. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing auch selbst Sarah Kraft, einen Samen zu gründen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil sie den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Deshalb sind auch von einem, und zwar Erstorbenen, geboren worden wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählig ist. Und weiter Vers 17. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, Isaak geopfert, und der, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den Eingeborenen dar, über den gesagt worden war, in Isaak wird dir ein Same genannt werden. Wobei er urteilte, dass Gott auch aus den Toten aufzuerwecken vermag, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Durch Glauben segnete Isaak in Bezug auf zukünftige Dinge Jakob und Esau. Durch Glauben segnete Jakob sterbend jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Durch Glauben dachte Josef sterbend an den Auszug der Söhne Israels und gab Befehl wegen seiner Gebeine. Soweit Gottes Wort für heute Morgen. Möge Gott uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Steigen wir gleich ein. Gottes Ruf und Führung vertrauen, die ersten drei Verse. Im Sommer 2001 fing ein Ehepaar an, Gott um weitere Führung in ihrem Leben zu erbitten. Sie waren bereit, sich von Gott, wenn das so sein sollte, an einen anderen Ort führen zu lassen. Und als sie den Eindruck hatten, dass Gott sie zum Aufbruch rief, war es dennoch eine Riesenherausforderung. Ihr bisher gewohntes Leben, ihre Gemeinde, ihre Freunde, all das loszulassen und dahin zu gehen, wohin Gott sie führen würde. Und zu dem Zeitpunkt, wo ihnen das klar war, wussten sie noch nicht, wo das sein wird. Und so fingen sie an, ihre Zelte in Anführungszeichen abzubrechen. Die Frau kündigte ihre Arbeit, die Wohnung wurde irgendwann gekündigt und so weiter und so weiter. Wie man an der Jahreszahl sehen kann, handelt es sich nicht um Abraham und Sarah. Nein, das Ehepaar waren meine Frau und ich, die sich dann ein Jahr später aufmachten, um Gott an einem neuen Ort zu dienen, nämlich hier in Unna. Und wir können auch unsere Situation damals im Jahr 2001, 2002 gar nicht mit der von Abraham und Sarah vergleichen. Warum nicht? Wir kannten Gott bereits. Wir hatten seine Führung vorher in unserem Leben schon mehrfach erfahren, seine Fürsorge Tag für Tag erlebt. Und dennoch fiel es uns absolut nicht leicht, das Vertraute, das, was Sicherheit und Geborgenheit gab, einfach loszulassen, aufzugeben und loszugehen auf den Ruf Gottes hin. Und dann habe ich mich gefragt, wie viel herausfordernder muss es bei Abraham gewesen sein. Gott ruft ihn. Die erste Frage, welcher Gott? Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Abraham kannte zudem Gott nicht. Er war ein Götzenanbeter. Seine Familie betete andere fremde Götter an. Und in sein Leben spricht jetzt Gott hinein. Aber Abraham muss ziemlich schnell klar gewesen sein, dass all die anderen Götter, denen er vielleicht Opfer brachte, noch nie mit ihm gesprochen hatten, auf diese Art und Weise. Hier sprach ein Gott autoritativ in sein Leben hinein. Ein redender Gott, ein sich offenbarender Gott. Und Abraham gehorchte. Er tat etwas, was dem antiken Menschen, wie Westermann schreibt, eine fast unvollziehbare Zumutung war. Nämlich all das, was sein Leben ausmachte an Sicherheit, an Ansehen, an Geborgenheit, an Tradition, an Religion. All das sollte er verlassen. Macht euch Mut, wenn ihr Zeit habt, heute Nachmittag mal in den Genesis-Text hineinzuschauen, Genesis 12 bis 22. Da habt ihr so im groben Abriss die Abrahamsgeschichte im Alten Testament. Gott spricht: Abraham, verlass alles, deine Familie, dein Vaterhaus und geh los. Geh los in ein Land, dass ich dir jetzt noch nicht sagen werde, aber ich werde es dir zeigen. Lass dich auf meine Führung ein. Pack deine Sachen. Brech deine Zelte ab. Nimm deine Frau, und er hatte Knechte, Mägde, er hatte viel Vieh. Es war immer noch eine große Gruppe auch an Menschen, für die er Verantwortung trug. Und Abraham gehorchte. Abraham zog im Gehorsam los, im Glauben, wie uns der Hebräerbriefschreiber erklärt. Und dabei verlangte Gott von ihm alles. Losgehen, ohne zu wissen, wohin, in der Verantwortung für eine immer noch große Gruppe von Menschen und Tieren. Aber da war noch etwas. Abraham ging gehorsam im Glauben, nämlich im Glauben an den, der eine unglaubliche Verheißung mit seinem Ruf zu gehen verband. Und die schauen wir uns mal kurz an. Genesis 12, die Verse 2 und 3. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich fluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Diese gewaltige Verheißung war mit dem Ruf verbunden, alles loszulassen und zu gehen, sich von Gott führen zu lassen, den er zu dem Zeitpunkt noch nicht näher kannte. Er vertraute dieser einen Stimme, diesem Gott und seiner Zusage. Er war bereit, weiter zu sehen als das, was vor seinen Augen lag. Und der Glaube gab ihm die Kraft, seine Fragen, seine Zweifel, seine Ängste, die mit Sicherheit da waren, zu überwinden und im Gehorsam loszugehen. Übrigens, den Jüngern Jesu, wenn wir ins Neue Testament schauen, ging es ja nicht viel anders. Als dieser Rabbi auf sie zukam, auf einen Andreas und Petrus und Johannes und Jakobus und Matthäus und wie sie alle heißen, und zu ihnen sagte, folgt mir nach. Dann hieß das für sie ja auch, ihr gewohntes Leben aufzugeben und diesem Rabbi zu folgen. Und dieser Ruf, folge mir nach, ertönt auch heute immer noch von Jesus, der ihn ausspricht. Und er ist da, wo man ihn zum allerersten Mal in seinem Leben hört und anfängt zu verstehen, ist er verbunden mit der Aussage, kehr um. Kehr um und glaubt an das Evangelium. Denn der erste Ruf in die Nachfolge, der grundsätzliche Ruf in die Nachfolge, hat ja immer mit der Umkehr zu tun, aus seinem alten, sündigen Leben. Und was immer es auch kosten mag, was immer jemand meint, loslassen und aufgeben zu müssen, das, was man bei Gott, bei Jesus gewinnt, hat Ewigkeitswert. Vielleicht ruft dich, Gott, gerade dich, auch der du zu Hause bist, heute in seine Nachfolge. Dann vertraue ihm und sei gehorsam. Glaub, unsere Not ist heute eher die, wir hören Gottes Stimme, aber wir gehen nicht. Und das betrifft gerade auch uns Christen, die wir diesen Gott schon lange kennen. Und schon lange mit ihm unterwegs sind und wieder unser sicheres Leben aufgebaut haben. Und vielleicht spricht gerade Gott auch hier und da mal in unser Leben hinein, loszulassen, Sicherheiten aufzugeben und zu gehen. Da, wo Gott einen neuen Auftrag für uns hat. Was sagt der Hebräerbriefschreiber an dieser Stelle noch über den Glauben Abrahams aus? Nun, der Ort, von dem Gott sprach, wird Erbteil genannt in dem Text und Land der Verheißung. Zwei ganz spannende Begriffe. Und doch zog Abraham dort, wie der Hebräerbriefschreiber ausdrückt und wie wir auch in Genesis nachlesen können, wie ein Fremder umher und wurde nirgendwo sesshaft. Immer wieder neu sein Zelt aufgebaut für eine bestimmte Zeit und irgendwann wieder weitergezogen. Natürlich, man kann vom Genesis-Text ausgehen, dass er das Land, was Gott ihm verheißen hat und seinen Nachkommen, sich anschauen wollte und eben durch das ganze Land auch zog. Aber er hat sich nirgendwo fest niedergelassen. Die einzige Stätte, die er tatsächlich in Besitz genommen hat, war eine Begräbnisstätte. Das war alles. Ich glaube, dass wir hier, um bei dem Bild von Rudi zu bleiben, was Eduard ja heute auch schon anschaulich nochmal deutlich gemacht hat, dass wir hier davon ausgehen können, dass erneut Abraham um die Ecke schaute, diesen Schatten sah von dem, was da noch an Wirklichkeit vorhanden ist und weit mehr erwartete als nur ein Land, in dem er als Nomade umherzog. Er erwartete eine Stadt. Nicht eine Stadt, die es zu der Zeit schon überall gab. Nein, eine Stadt, deren Baumeister Gott ist. Hier spricht der Genesis und auch der Hebräerbriefschreiber von der Stadt Gottes, von dem himmlischen Jerusalem. Abraham schaute weiter. Als ob er aufgrund von Gottes Verheißung wusste, wenn er davon sprach, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das, was ich hier erlebe, das kann nicht alles sein. Der Gott, der mich rief, hält auf ewig noch eine bessere und beständigere Heimat für mich bereit. Eine Heimat, die von Gott erbaut ist und wo er selber Mittelpunkt sein wird. Und an dieser Stelle musste ich für mich selber ein Stück weit stehen bleiben und sagen, das ist ja auch das, was ich mir wünsche. Und so wünsche ich mir auch diesen Glauben, den Abraham hier lebt. Nämlich mich hier in diesem Leben von Gott gebrauchen zu lassen, im Wissen, dass da noch etwas völlig anderes und etwas viel Besseres auf mich wartet. Ein Ausleger hat an dieser Stelle einen ganz interessanten Ausdruck gebraucht. Glaube nennt er bibelgespeistes Sehen. Das galt jetzt nicht für Abraham. Er hatte noch keine Texte vorliegen, in die er reinschauen konnte. Aber wir haben Gottes Wort. Wir lesen heute Morgen darin. Und unser Glaube, unser Vertrauen auf diesen lebendigen Gott darf bibelgespeist sein. Wir vertrauen seinem Reden, was wir hier in diesen beiden Buchdeckeln niedergeschrieben sehen und lesen dürfen. Unser Glaube orientiert sich an dem, was Gott in seinem Wort sagt. Und dann ein weiteres. Gottes Verheißung vertrauen, die Verse 11 und 12. Nun, Gottes Verheißung der zahlreichen Nachkommenschaft wird leider durch die Lebenssituation von Abraham und Sarah in Frage gestellt. Sarah ist unfruchtbar und beide sind schon in einem sehr hohen Alter. Wir würden wahrscheinlich heute sagen, beide zeugungsunfähig. Also bei Abraham läuft da auch nicht mehr viel. Doch immer wieder wiederholte und bestätigte Gott seine Verheißung an Abraham. Lest mal die Texte in Genesis durch. Immer wieder kommt Gott aufs Neue und bestätigt seine Verheißung. Aber diese Erfüllung, die Erfüllung dieser Verheißung, die stand zunächst noch aus. Und dann trotz aufkommender Zweifel und Fragen und auch, wie man im Genesis-Text sehr gut sehen kann, selbstgewählter Wege hielt Abraham im Glauben an Gottes Treue fest, zu der ihn Gott selbst auch immer wieder ermutigte. Auch dazu einen Text aus Genesis, aus Genesis 15. Der ist ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr könnt ihn an der Wand lesen. Hier auf meinem Dings ist er nicht ganz drauf, da ist er besser zu sehen. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht so. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dir ein Schild. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Da sagte Abraham, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Und Abraham sagte, siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm, nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach: Blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Wow, was für ein Text. War jetzt nicht alles klar? War nicht spätestens hier bei 15 Vers 6 der Knoten geplatzt? Nein. Abraham hatte auf seinem Glaubensweg noch manche Lektionen zu lernen, unter anderem das, nämlich die eigene Kontrolle loszulassen. Schaut euch im Genesis-Text an, die Geschichte ist, glaube ich, ziemlich bekannt. Ja, sie fanden einen eigenen Weg, um Gott auf die Sprünge zu helfen. Ja, Hagar, die Magd, wurde dann genommen, Abraham schlief mit ihr und das Kind wurde dann halt ihm zugerechnet. Und so kam Ismael auf die Welt. Aber Gott hatte das nicht gesagt. Er hat ihn immer wieder gesagt: Du und Sarah, euch wird ein Kind geboren werden. Also sie gingen auch zum Teil eigene Wege, hatten versucht, die Verheißung irgendwo im Einklang mit ihrer Lebenssituation zu bringen und versucht, alles unter ihre Kontrolle zu bringen. Mit ihren Wegen, mit ihren Kompetenzen, mit ihren Möglichkeiten. Wir wissen, dass dieser Weg, dieser eigene Weg viel Not und Leid mit sich brachte, bis in die heutige Zeit hinein. Und spätestens hier an der Stelle wurde ich doch ein bisschen stutzig. Und ich muss gestehen, da erstaunt mich der Hebräerbrieftext. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mir so überlegt, sein Autor, man ist ja nicht ganz sicher, wer den Hebräerbrief geschrieben hat, sein Autor wäre die ideale Person als Biograf von geschönten Memoiren. Steht kein Problem, ihm meine Lebensgeschichte zu geben und Memoiren schreiben zu lassen. So geschönt, wie das im Hebräerbrief von ihm steht. Glaube, 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 Glaube. Ja, was ist denn mit den Genesis-Texten? Kennt der Hebräerbriefschreiber Genesis 12 bis 22 nicht? Kennt er nicht die Geschichten, wo Abraham zweimal seine Frau gesagt hat: Du, sag doch, dass du meine Schwester bist. Ich habe Angst um mein Leben. Was muss das für Sarah als Frau, was muss das mit ihr gemacht haben, dass ihr Mann solch ein Anliegen hat, um sein eigenes Leben zu schützen? Dann die Geschichte mit Ismael und das sind noch ein paar andere Dinge zu nennen. Die werden hier fröhlich ausgeblendet im Hebräerbrieftext. Aber der Hebräerbriefschreiber steht in einer guten Tradition. Jesus hat das so gemacht und Paulus hat das auch so gemacht. Wir lesen auch bei Jesus sehr würdigende und wertschätzende Dinge über Abraham und seinen Glauben. Und bei Paulus, einen der Texte haben wir gelesen, in Galater 3 gibt es noch einen anderen Text ebenso. Wie ist das zu verstehen? Ich habe versucht, euch mal was aufzumalen. Ist ein bisschen eher wie ein Kindergartenbild geworden, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich damit ausdrücken will. Die Texte, die an der Wand stehen, das sind diese ganz besonderen Glaubenstexte. 12,4, wo Abraham im Gehorsam, im Glauben loszieht, ohne zu wissen, was auf ihn zukommt. Genesis 15,6, wo Gott ihm die Verheißung gibt und wo es dann eben hieß: Und Abraham glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit an. Genesis 18,23, jetzt muss ich gerade nachgucken, ach ja, da tritt er für Sodom und Gomorra ein, wo Lot ja wohnte und wo Gott diese Städte vernichten wollte, wo er für sie betet. Auch ein sehr ermutigendes Vorbild. Und Genesis 22, wo Gott ihn auffordert, kommen wir gleich noch drauf, seinen einzigen Sohn zu opfern. Und Abraham geht mit Isaak los bis zu dem Berg, bindet ihn fest, bereitet schon alles vor und hat schon sein Messer in der Hand. Wow. Aber die Täler dazwischen, die werden im Hebräerbrief nicht erwähnt. Müssen sie auch nicht unbedingt. Weil dem Hebräerbriefschreiber ging es um etwas völlig anderes. Klar, Abraham blieb trotz all dieser Täler, all dieser Schuld und eigenem Versagen, blieb er dennoch auf Gottes Verheißung ausgerichtet. Und auf diese Episoden kam es dem Hebräerbriefschreiber an. Und genauso blickt Gott auf dein und mein Leben. Wenn es anders wäre und sich Gott nur hier festhalten würde, da hätte er in meinem Leben eine ganze Menge zu tun. Natürlich sollen wir da, wo wir Sünde erkennen, wo der Heilige Geist uns aufmerksam macht, Schuld bekennen. Aber das Entscheidende ist, an Gottes Verheißungslinie im Glauben festzuhalten. Immer wieder neu sich auf diese Spur zu begeben, auch da, wo wir uns selber in Sackgassen manövriert haben. Immer wieder neu uns auszurichten auf den es ankommt, Jesus Christus, unseren Herrn. Als ich darüber nachdachte, war das eine sehr große Ermutigung für mein eigenes Leben. Weil ich da eben nicht nur punktuell die Höhen sehe, sondern ich kenne auch die ganzen Täler, durch die ich schon durchgegangen bin. Und die mir selber im Rückblick überhaupt nicht gefallen und die ich auch nicht in meinen Memoiren stehen lassen sehen möchte, obwohl sie zu meinem Leben dazugehören. Aber sie spielen für Gott wegen dem Kreuz nicht die entscheidende Rolle, sondern das Festhalten am Glauben, an einem treuen Gott, an einem Gott, der vergibt, einem Gott, der einem immer wieder eine neue Chance gibt, an einem Gott, der gnädig und barmherzig ist. Also bei uns wird das nicht anders sein. Gottes Treue macht den Unterschied. Entscheidend sind nicht unsere Lebensumstände, so schwierig sie auch im Moment erscheinen mögen, sondern Gottes Treue und seine Möglichkeiten einzugreifen und zu verändern. Nebenbei bemerkt, das wünschen wir uns alle in Bezug auf Corona. Und ich weiß von manchen, die traurig, verärgert, was auch immer sind, über die neuen Verordnungen und dass wir jetzt mit Maske hier sitzen müssen. Ich finde das auch nicht so prickelnd. Aber ich habe vor kurzem Post bekommen von Matthias Rüther, dem Leiter der Bibelschule Brake, die es im Moment auch ziemlich getroffen hat. Die ganze Bibelschule ist in Quarantäne, 65 Personen infiziert, 11 Schüler vor Ort, die jetzt irgendwie versorgt werden müssen. Und die Baustellen, die ganz wichtig sind, sind im Moment stillgelegt, also ein großes Gebetsanliegen. Aber ein Satz, der über dem Brief stand, eine Frage: im Griff von Corona oder in den Händen Gottes? Und am Schluss von seinem Bericht schrieb Matthias: ihr wisst selber, wie wir diese Frage für uns beantworten. Natürlich haben wir mit diesen ganzen Auflagen, mit Gesundheitsamt, Ordnungsamt und so weiter zu tun. Und es fühlt sich manchmal so an, als hätte Corona uns im Griff. Aber nein, wir wissen uns in den Händen eines liebenden Gottes. Und das möchte ich auch euch sagen. Egal, was noch in den nächsten Tagen und Wochen auf uns zukommen mag, das ist das Entscheidende, dass wir das auch immer wieder neu für uns im Glauben erfassen. Wir sind in den Händen eines liebenden und auch eines souveränen Gottes. Kommen wir zu einem dritten Punkt. Gottes Allmachtvertrauen, die Verse 17 bis 19. Nun, wenn wir an Gottes Allmacht denken, an seine Macht Wunder zu tun, haben Abraham und Sarah schon etwas Gewaltiges erlebt. Das Wunder, das lebt mitten unter ihnen. Upsala, bin ich ein bisschen weit gegangen, das kommt gleich erst. Lebt mitten unter ihnen. Isaak, der Sohn der Verheißung, er ist endlich da. Und wie liebten sie ihren Sohn. Und dann das. Gott verlangt, ja, was verlangt er eigentlich? Er verlangt, die Verheißung zu opfern. Warum solch eine unmenschliche Prüfung? Ich glaube, spätestens, wenn man an diesem Text in Genesis 22 ankommt, da hat man auch als neutestamentlicher Christ seine Fragen. Wie kann das sein, dass Gott sowas, der ja im Alten Testament Menschenopfer verboten und als Gräuel erachtet hat, warum gibt der Abraham diesen Auftrag? Hier im Hebräerbrief wird ja nur das Ergebnis präsentiert. Abraham bestand die Prüfung durch Glauben. Auch hier vertraute er letztlich, wenn auch sicher in riesigen Kämpfen, aber er vertraute der Allmacht Gottes, der selbst Tote auferwecken kann. So steht es in unserem Hebräerbrieftext. Eine ganz interessante Parallele dazu findet sich im Genesis-Text. Könnt ihr mal nachschauen in Kapitel 22. Er hat unter anderem einen Knecht dabei auf dem Weg nach Moria. Und als er dann an den Berg ankam, dann sagt er seinem Knecht, du kannst hier zurückbleiben und auf uns warten. Wir werden zurückkommen. Er spricht von wir. Also im Blick auf die Hebräerbriefaussage hat das schon Beweislast. Dass wie immer die Kämpfe in seinem Herzen tobten, er daran festgehalten hat. Gott kann mehr. Und trotzdem, warum die Prüfung? Eine Möglichkeit finden wir vielleicht erklärt von Timothy Keller in seinem Buch »Es ist nicht alles Gott, was glänzt«. Er stellt da einen ganz interessanten Gedanken zu diesem Text, zu dieser Fragestellung in den Raum. Vereinfacht gesagt musste Abraham lernen, einen ganz speziellen Götzen in seinem Leben loszulassen. Und das war sein Sohn. Vielleicht stand er in der Gefahr, ihn höher zu stellen als den Geber. Die Verheißung Gottes mehr an seinem Sohn festzumachen als an Gott, der die Verheißung gegeben hat und erst ermöglicht hat. Und ich kann mir vorstellen, das ist vielleicht ein bisschen harter Tobak, was jetzt kommt für uns als Eltern, aber ich kann mir vorstellen, dass in der einen oder anderen Familie in diesem Sinn Kinder eine Gefahr für ihre Eltern darstellen. Gefahr jetzt mal in Anführungszeichen. Nämlich, ich glaube, wir sollten uns immer wieder gesund die Frage stellen als Eltern. Stelle ich meine Beziehung zu meinen Kindern über die Beziehung zu Gott? Erhoffe ich mir die Erfüllung meiner Wünsche und Erwartungen von meinen Kindern statt von dem, der sie allein stillen kann? Und wo musst du vielleicht lernen, deine Kinder im Vertrauen auf Gott loszulassen? Selbst auf die Gefahr hin, dass sie ihre eigenen und vielleicht sogar zunächst einmal falschen Wege gehen. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Und dass der eine oder andere Vater, die eine oder andere Mutter gerade in diesem Augenblick ziemlich am Kämpfen sind in Bezug auf ihre Kinder und die Entscheidungen, die ihre Kinder treffen, das Leben, was ihre Kinder führen. Und ich denke, wir sollten auf jeden Fall für unsere Kinder beten und ihnen Liebe zeigen, dass sie immer wieder kommen können. Aber ich glaube, es kann fatal sein, da, wo wir an den Kindern so krampfhaft festhalten, ihnen selber gar keine Luft zum Atmen vielleicht geben und das Geschenk der Kinder höher achten als den, der sie uns anvertraut hat. Genesis 22 ist eine atemberaubende Geschichte, eine atemraubende Geschichte. Sie dient aber nicht in erster Linie dazu, uns Abraham als Glaubenshelden zum Vorbild zu nehmen, sondern weist bereits am Anfang der Geschichte Gottes mit uns Menschen auf etwas viel Größeres und Besseres hin. Bereits dort wird schattenhaft deutlich, was viel später tatsächlich geschehen würde, um die Verheißung an Abraham vollkommen zu erfüllen. Ein Vater wird seinen einzigen und geliebten Sohn loslassen und opfern. Und der Sohn wird loslassen, nämlich die Herrlichkeit beim Vater, um sich hinzugeben für uns alle. Und dazu zwei sehr bekannte Stellen, die eine habt ihr eben schon so ein bisschen mitbekommen, aus Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und da war niemand, der im letzten Moment eingegriffen hat am Kreuz und Jesus vor dem Tod am Kreuz bewahrt hat. Nein, im Gegenteil, der Vater hat sich abgewandt von seinem einzigen Sohn. Und von Jesus lesen wir im Philipperbrief: Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Hier können wir loslassen lernen, was es bedeutet. Und er, Jesus, wird vom Vater auferweckt. Auch das sehen wir in Hebräer 22, schattenhaft. So benutzt der Hebräerbrieftext ja auch, Schreiber auch den Text, dass er ihn gleichsam wie ein Gleichnis aus dem Tod wieder empfing, den Sohn der Verheißung. Und dann ein letztes, wollen wir uns noch die weiteren Patriarchen kurz anschauen. Und hier habe ich überschrieben: Gottes Souveränität vertrauen. Abraham stirbt. Klar, irgendwann ist es soweit. Was nun? Die Verheißung, die bleibt doch bestehen. Die galt ja nicht nur für sein zeitliches, irdisches Leben, sondern in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter durch deinen Nachkommen, durch Isaak und natürlich durch seine Nachkommen und so weiter und so weiter und so weiter. Die Geschichte des Glaubens geht weiter, die ist noch nicht zu Ende geschrieben, auch nicht mit dem heutigen Tag. Ich meine jetzt nicht die biblische Geschichte des Glaubens, die Bibel ist abgeschlossen, aber Gott schreibt Geschichten des Glaubens mit dir und mir, mit uns, mit Menschen, die noch zum Glauben kommen werden. Die Verheißung lebt weiter in der Gestalt von Isaak und seiner Nachkommen. Und exemplarisch spricht der Hebräerbriefschreiber von Isaak, von Jakob und von Josef und ihrem Glauben an den Gott, an den Gott Abrahams, an den Gott des Vaters, des Großvaters, des Urgroßvaters. Und auch später im Alten Testament finden wir sehr oft die Formulierung der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dann später zusammengefasst in der Gott Israels. Aber er verbündet sich mit dem Namen Abrahams. Und auch diese, seine Kinder und Kindeskinder, sahen alle weiter. Sie sahen alle um die Ecke. Sie trauten ihrem Gott das Unmögliche zu und trafen daraufhin ihre Entscheidungen. Guckt euch den Text mal an. Von zwei heißt es, Isaak und Jakob, dass sie ihre Nachkommen segneten. Im Glauben auf das, was kommen wird, was Gott schenken und verändern und wirken wird. Dadurch, dass sie den Segen an ihre Nachkommen weitergaben, bekundeten sie, dass sie an die Verheißungen Gottes glaubten, ebenso wie Abraham. Abraham lebte es ihnen vor, er gab ihnen ein Vermächtnis weiter. Nicht seinen besonders starken Glauben, darum ging es überhaupt nicht, sondern seinen Glauben an einen treuen, allmächtigen und souveränen Gott, der zu seinen Verheißungen steht. Und das Neue Testament, das haben wir eben im Römertext auch schon gehört, stellt nun auch uns, dich und mich, wenn du an diesen Gott in Jesus Christus glaubst, in diese Linie der Verheißung, in diese Linie der Glaubenszeugen. Die Geschichten des Glaubens, die gelten auch für dich. Deine Geschichte des Glaubens ist wichtig, um weitererzählt zu werden. Die Frage ist, ob wir den Staffelstab annehmen. Ob Gott die Geschichte des Glaubens mit dir und mir weiterschreiben kann. Und dabei gilt es immer wieder loszulassen. Immer wieder, um an dem festhalten zu können, der unserem Glauben Kraft und Hoffnung schenkt und uns so viel mehr gibt, als was diese Welt zu bieten hat. Darauf wollen wir uns immer wieder neu einlassen. Das wünsche ich mir, das wünsche ich euch hier im Raum, das wünsche ich euch zu Hause. Amen.